Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hallo, ich bin Jule Lobo und bevor es losgeht mit dieser Folge von Nachruf auf mich, habt bitte noch kurz ein Ohr für unseren Werbepartner. Denn der passt wirklich sowas von großartig zu uns. Mai Moria steht wie unser Podcast Nachruf auf mich für einen offenen Umgang mit den Themen Sterben und Abschied. Nur, Mai Moria kümmert sich tatsächlich in der Praxis um die Bestattung eurer Lieben oder auch um eure eigene. Unter maimoria.de/Nachruf auf mich könnt ihr euch überzeugen, wie frisch, modern und transparent das Angebot ist. Das heißt zum Beispiel, ihr könnt den Abschied eurer Lieben, wenn ihr wollt, komplett online durchplanen. Erd-, See- oder Baumbestattung, Sarg oder Urne, welche Blumen soll es geben, welche Musik. All das wäre zum Beispiel von Hamburg aus für eine Bestattung in München easy online planbar. Bei Fragen hilft euch die Mai Moria Telefonberatung. Die ist durchgehend für euch da, Tag und Nacht. Ihr könnt aber auch in eine der 27 Filialen in Deutschland kommen. Die gibt es von Berlin über Freising und Leipzig bis Weilheim. Und was ich besonders cool finde, ich kann bei Mai Moria auch meinen eigenen Abschied schon jetzt vorplanen. Und zwar kostenlos. Inklusive persönlicher Briefe an Angehörige oder Regelungen des digitalen Nachlasses. Das finde ich gut, weil es meine Angehörigen entlastet und ich weiß, dass es schön wird, wenn es soweit sein sollte. Also, den Abschied, die Bestattung, individuell und modern planen mit Mai Moria. Alle Infos gibt es unter maimoria.de/Nachruf auf mich.
Ich würde mich gerne bei der Sterbehilfe in der Schweiz anmelden und wenn ich Bock habe zu sterben, dann sterben, das selber auswählen und dann, dass das niemand irgendwie einfach meine Asche verbrannt und irgendwo hingestreut und fertig.
Nachruf.
Nachruf. Auf mich.
Auf mich. Nachruf auf mich.
Herzlich willkommen zu Nachruf auf mich. Mein Name ist Jule Lobo und ich habe heute eine besondere Gästin. Sie ist Musikerin, Modedesignerin, Moderatorin, Jennifer Weiss, Jennifer Rostock, Jennifer. Hallo.
Hi, grüß dich. Muss mich erstmal an deinen neuen Nachnamen gewöhnen. Obwohl es ja für dich gar nicht, wahrscheinlich ist es ja nicht mehr neu jetzt.
Ne? Doch, ich habe gerade beim Vorlesen wieder gedacht, zum Glück steht da wieder Lobo, weil ich hätte sonst was anderes gesagt. Ich finde es auch ganz, ganz komisch, dass man, also werden wir heute auch noch drüber reden, voll komisch, dass man in der Mitte seines Lebens einfach seinen Nachnamen als Frau meistens abgibt und dann anders heißt.
Das stimmt.
Aber es soll jetzt nicht um meinen Namen gehen, sondern um deine. Ist es okay, wenn wir uns duzen? Wir kennen uns gar nicht.
Super gerne. Aber ich fühle mich trotzdem irgendwie zu dir verbunden. Wir haben ein paar gleiche Freunde, ne?
Das stimmt.
So, und irgendwie habe ich das Gefühl, wir kennen uns schon.
Ich habe das, ehrlich gesagt, hat sich für mich die Frage, ob wir uns duzen, so ein bisschen auf eine weirde Weise erübrigt. Und dann dachte ich mir, es ist eigentlich voll grenzüberschreitend, dass man bei dir denkt. Und ich habe das Gefühl, dass das öfter bei den Leuten so ist, dass sie bei dir sofort so, ach, die muss ich gar nicht fragen, was... Glaube ich ja auch so ein bisschen, dass du eine Wärme ausstrahlst, aber ist es im Alltag auch manchmal so, dass es dich nervt, dass Leute kommen und sofort so super denken, sie haben eine Connection mit dir?
Ich finde es besser, wenn sie Jennifer sagen als Frau Rostock.
Ja, stimmt, okay.
Weißt du? Das ist so das Ding. Und deswegen, aber das stimmt, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sofort grenzüberschreitend sind. Aber lustigerweise sind das meistens Frauen. Frauen fühlen sich verbundener zu mir. Ich habe auch mehr, also welcher Frau geht das nicht so? Ja. Welcher Schauspielerin, Podcastlerin, Autorin, Sängerin, whatever.
Das ist immer
geht
dieses,
nicht so?
Wir wären Freundinnen, wenn ja.
Ja, aber wir haben halt auch einfach mehr weibliche FollowerInnen, weil Männer nicht so gerne Frauen unterstützen und deswegen habe ich natürlich auch mehr Frauen, die auf mich zukommen und Frauen, die ich treffe, die sind meistens sehr, sehr herzlich sofort und sind immer so ein bisschen so, als wären wir schon Freundinnen, was ich aber auch verstehe dadurch, dass ich immer sehr offen bin und auch irgendwie freundschaftlich immer so rede mit meinen FollowerInnen und so. Und deswegen, ich verstehe das auch, wenn Leute denken, irgendwie, ich habe das Gefühl, Jennifer könnte auch eine Freundin von mir sein, weißt du? Weil ich habe das Gefühl auch,
Kompliment.
Wir sehen uns, weißt du, und wir umarmen uns ja auch und sagen, hey und so. Und wir haben uns noch nie gesehen, aber ne, wir haben irgendwie trotzdem das Gefühl, wir kennen uns. Ja.
Wir werden jetzt gleich einen Nachruf von dir hören. Hast du dich,
OMG,
mit diesem Thema schon mal so beschäftigt? Also liegst du manchmal so nachts im Bett und denkst dir, fängst dann an zu weinen und denkst so, oh, wenn ich tot bin und dann...
Ein Glück nicht, nee.
Ist gar nicht dein... Also
nee, ist so, es ist geil. Also Tod ist wirklich gar nicht mein Thema. Wirklich, wirklich gar nicht. Ist auch toll, weil über den Tod nachdenken, das macht man halt noch, wenn man am Rand steht, sehr, sehr viel. Merke ich dadurch, dass ich einen alten Hund habe und das jetzt immer mehr so wird, dass man drüber nachdenkt, wie ist es dann, wenn es ihm nicht mehr so gut geht und wie ist es dann, wie entscheidet man, jemanden loszulassen und so weiter. Von meinem Freund, der Vater ist gerade gestorben an Krebs. Oh. Meine Großeltern sind vor ein paar Jahren gestorben. Also ich hatte schon sehr, sehr viel Berührung mit dem Tod. Und ich muss sagen, ich habe das bis jetzt immer sehr gut aufgenommen, weil ich einfach verstehe, warum Menschen gehen müssen.
Ach.
Weißt du, damit neues Leben entstehen kann und so, das ist halt so. Und deswegen, wenn man das akzeptiert, dann kann man das irgendwie besser handhaben.
Würdest du in deinem Nachruf als Musikerin sagen, ey, da muss eigentlich, für mich steht meine Musik, da muss Musik rein? Oder findest du, gesprochenes Wort gehört schon auch dazu, auch wenn jetzt irgendwie eine Künstlerin stirbt und
Ja, beides auf jeden Fall. Also mein Leben ist ja nicht nur Musik.
Ja.
Ist
ja,
viel Musik,
ist es nicht nur Musik,
aber nicht alles so, ne? Und ich will auch noch ganz viel irgendwie schaffen in meinem Leben, das nicht mit Musik zu tun hat. Und deswegen ist es voll cool. Ich bin jetzt total gespannt.
Okay, also wir gehen jetzt davon aus, du stirbst heute tatsächlich.
Okay, und
jetzt,
alles klar.
Das wäre dann jetzt der Nachruf. Hören wir uns den mal an.
Es ist ein Leben auf Zeit und es geht zu Ende. Rinnt wie Sand durch deine Hände. Und ich weiß, es macht dich traurig. Doch komm und trau dich. Auf dem Album ihrer Band Jennifer Rostock, der Film von 2009, findet sich dieses ihr Lebensmotto. Trau dich, egal was die Leute sagen, egal wenn was traurig ist. Hauptsache was machen, abhauen, ausprobieren. Tag sagen, wenn die Aliens kommen und nicht paralysiert im Scheinwerferkegel stehen. Auf Usedom war sie sowas wie ein Alien. Eine aus der Generation Kaffkinder. Immer Fremdkörper zwischen Dorfdisco und Nazi-Lagerfeuer. Aber krasse Kaffkinder kennen das. Wenn du es dann in der großen Stadt geschafft hast und mit dicker Lippe zum Konzert ins Kaff zurückkommst, erwarte nicht, dass du gefeiert wirst.
Ich habe Fleisch abbekommen, mir wurde ins Gesicht gespuckt und ich habe so bitterlich geweint dann auch. Mir hat's leid getan für meine Familie, dass die sich das mit angucken mussten, weil die ja auch gedacht haben, na dafür bist du jetzt weggegangen oder was?
In den Augen ihrer einstigen Kaff-Kameraden als Volksverräterin zu gelten, das war ihr dann doch nicht so egal. Aber zurück in Berlin schaltete sie wieder auf Agro. Der Anti-AfD-Song aus 2016 verschaffte ihr über 2 Millionen Views und ähnlich viele Todesdrohungen. Egal, meinte sie Jahre später. Sie würde es genau so wieder machen.
Bist du gegen Inklusion und für ein Abtreibungsverbot? Bist du ein bisschen schobi und ganz schön homophob? Scheiß du auf gesellschaftlichen Fortschritt, sagt der freien Welt Ade und geh. Wähl die AfD. Aber nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber.
Egal, nicht egal, egal, nicht egal. Vor allem beim Thema Frau sein gab's von ihr Bandbreite wie Breitseite. Sie konnte sich fett empören, wenn Frauen auf Fickbarkeit reduziert wurden. Denn jede Freundin auf Usedom hatte eine Geschichte oder mehrere über sexuelle Übergriffe, erzählte Jennifer Weist mal im Podcast Der Dorfkrug. Und die Tipps für die Mädels damals waren,
dass man aufpassen muss eben. Mhm. Und dass man, wenn man dann von der Disco nach Hause kommt, dass man sich eben eine Kapuze überzieht und ein bisschen männlich laufen soll. So. Unfassbar.
Aber in der dicken Hauptstadt vor den Kameras von Vis-a-vis YouTube-Kanal zum Beispiel, da war sie dann wieder die Hengstin, die Herrin über ihre bunte, nackte Haut, die hohe Priesterin von Sex und Liebe.
Für dich ist also auch völlig okay, wenn die sich auf dich einen runterholen?
Ja,
und
natürlich. Holt euch auf mich einen runter. Komm schon. Nee, bin ich gut. Ist doch super. Das ist doch ein Kompliment.
Provokation und Rebellion auf der einen Seite und die tiptop saubere, aufgeräumte Wohnung, in der sie gerne viel Zeit alleine bzw. mit Hund Whisky verbrachte, auf der anderen Seite. Sie lebte und liebte ihre Widersprüche, nur darauf angesprochen, das wurde sie nicht so gern. Wie sprech singt sie im Intro zu ihrem ersten Soloalbum Nackt von 2022, ich höre schon wieder Sprüche über meine Widersprüche. Es gibt eben Dinge, die sind nicht egal, doch was ihr von mir haltet, das ist es nun mal.
Also ich bin eine nette, umgängliche, sympathische, lustige, intelligente Frau. Warum soll ich das denn nicht sagen?
Oder so. Letztendlich egal. Denn es war ihr Leben auf Zeit und nun ist es zu Ende. Eins aber ist sicher. Für sehr viele Menschen, für Fans, Freunde, Familie, für Oma und Opa, die jetzt auf sie warten, war sie so vieles. Nur eins eben genau nicht. Egal.
Muss ich jetzt weinen? ich bin jetzt tot. Ich bin ja tot. Ich ja. Da Quatsch. Ne?
Nee, du bist ja jetzt im Himmel. Du bist ja besser noch. Glaubst du an den Himmel?
Nee. Ich glaube an das Nichts danach. Ich denke, danach ist nichts.
Ja.
Oder anderer Körper. Ne? Löschen und dann zack, woanders rein. Das Gewissen, was auch immer, was wir da abgeben, die Seele.
Hast du eine Vorstellung von deiner Beerdigung? Also so, gibt es irgendwie so, ich habe jetzt neulich gesehen, es gibt auf dem iPhone sogar schon so ein, also kannst du bei Notfallkontakten, kannst du auch Nachlasskontakt angeben. Also eine Person, die dein Handy irgendwie dann öffnen kann und eben
krass
allen schreiben kann. So, hast du sowas eingestellt? Hast du ein Testament?
Mm-mm.
Alles gar nicht.
Ich habe auch, viele planen ja auch ihre Hochzeit oder so. Das habe ich noch nie gemacht. Viele sagen, also wenn ich sterbe, dann soll auf meiner Beerdigung das und das gespielt werden. Keine Ahnung. Ich will, weil ich auch keine Kinder möchte, das heißt, es gibt keine Hinterbliebenen. Ich würde mich gerne bei der Sterbehilfe in der Schweiz anmelden und wenn ich Bock habe zu sterben, dann sterben. Das selber auswählen. Und dann, dass das niemand irgendwie einfach meine Asche verbrannt und irgendwo hingestreut und fertig. So.
Das überrascht mich 0,0, dass du so eine Meinung zu selbstbestimmtem Sterben hast, zu Sterbehilfe. Weil wenn man dich ein bisschen verfolgt, finde ich, merkt man krass, was du für ein Autonomiestreben hast, wie selbstbestimmt du dein Leben lebst. Wie war das als Kind? Warst du als Kind auch schon so?
Ja, leider. Meine arme Mama, ey. Ja, ey, die tut mir manchmal leid, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Ich meine, das erhalte ich ja auch noch, ne? Kriegst du Mädchen? Ich
war nee, Jungs, total, das ist wieder ein Junge.
Scheiße, mein Gott. Ich war eine totale Rebellin und ich habe alles gemacht, auf was ich Bock hatte. Und meine Mutter ist alleinerziehend gewesen und die wollte alles richtig machen und die hat mir sehr viel erlaubt und die Sachen, die sie mir nicht erlaubt hat, die habe ich mir einfach genommen und dann habe ich sie vor vollendete Tatsachen gesetzt. Ne? Piercing, Tätowierung, alles einfach so, hier ist es. Und meine Mutter macht das weg und ich so, nö. Und dann, ne? Oder auch so, du hast Hausarrest. Ach ja? Und wie willst du das kontrollieren? So, immer halt.
Und hat sie dich ein Stück weit auch dazu erzogen oder war das in dir? Wo kommt es her, dieses, ich mache, was ich will?
Ja, das weiß ich auch nicht, wo das herkommt. Ne? Also klar, 50% Veranlagung durch Eltern. Das heißt, in meiner Mutter hat das bestimmt auch gesteckt. Die ist aber natürlich in einer anderen Zeit groß geworden. Deswegen weiß man jetzt nicht, wäre die in meiner Zeit groß geworden, hätte sie vielleicht studiert, wäre sie in eine größere Stadt gezogen, was wäre da los gewesen? Ne? Ich weiß, meine Mutter hatte viele Männer auf jeden Fall in ihrem Leben. Mhm. So, die hatte Spaß, sag ich mal. Das weiß ich. Aber also sonst, glaube ich, waren die Möglichkeiten halt nicht so da, wie jetzt zum Beispiel bei mir. Und ich weiß aber, dass sie ein total umgängliches Kind war. Also die war keine Rebellin auf jeden Fall, so wie ich. Und ansonsten, ich würde mal denken, dass das schon durch das Umfeld kommt. Also jetzt im Nachruf wurde es ja auch angesprochen. Ich war ja beim Podcast Dorfkrug und einer von den beiden hat ja ein Buch geschrieben, Nullerjahre. Das habe ich mir neulich angehört, weil wir haben, er ist glaube ich 85 geboren, ich 86 und wir kommen ja wirklich beide von da oben. Und alles, was der beschreibt, das ist eins zu eins das, was ich erlebt habe. Also du wurdest dazu angehalten, halt irgendwie aggressiv zu sein. Du musstest rebellisch sein. Du musstest saufen, du musstest Drogen nehmen, du musstest hart sein und so weiter. Also das ist schon auch irgendwie in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen, so ein Ding.
Ich habe mal, ich glaube, Klaas Häufer-Umlauf war das mal, der hat mal im Podcast erzählt, dass er schon als ganz kleines Kind mit seinen Eltern irgendwie auch im Cluburlaub war und auf die Bühne ging und halt da entertained hat und sich auch das Mikro genommen hat. Und ich habe das von dir auch gehört und da dachte ich mir so, ach, das ist doch irgendwie interessant. Man sagt ja diesen Spruch, das, was so im Grundschulalter im Zeugnis steht, da sind oft so Sätze drin, die sich dann tatsächlich auch Sätze. Bei mir stand zum Beispiel, diesen Satz werde ich nie vergessen, der hat mir auch ganz lang, war der so schlimm für mich. Da stand drin, Juliane ist stets bestrebt, im Mittelpunkt zu stehen.
War das schlimm für dich?
Ich fand das so schlimm als Kind, weil wenn du halt denkst, du willst irgendwie dazugehören und das hört sich ja auch nicht cool an. Also die Lehrerin mochte mich auch nicht. Sie hat das ja nicht positiv formuliert und hat gesagt, sie ist eine Entertainerin, sondern eher so dieses, die kann nichts, aber will die ganze Zeit irgendwas sagen oder so. Heute denke ich mir so, ach klar, ich habe schon immer irgendwie kein Problem mit Öffentlichkeit gehabt und das ist heute meine totale Stärke, aber damals fand ich das total schlimm. War das bei dir, also du hast einfach so das Mike damals schon genommen, das war klar. War dir selbst so klar, es wird in so eine Richtung gehen später mal für dich? Oder?
Ja, das ist eine gute Frage. Meiner Mutter war es auf jeden Fall klar, dass es in irgendwie so eine Richtung gehen wird. Genauso wie Klaas-Häufer Umlauf das dann erzählt hat, Cluburlaub mit meinen Eltern. Ich habe es gerade irgendwie wieder ins Gewissen gekriegt wegen Mädchen, Mädchen, einen Song, den ich rausgebracht habe. Und den Song Mädchen von Lucy Electric habe ich früher mit, weiß ich nicht, 9 Jahren oder so im Cluburlaub performt, zum Beispiel. Ne? Ja. Ich habe das auch immer gemacht. Oder davor noch, also als ich 6, 7 war, da habe ich zum Beispiel die Wochenshow zu Hause bei uns nachgemacht, irgendwie Ricky und das Popsofa und so, ne? Und habe das nachgesprochen oder habe eine Modenschau veranstaltet und habe mir so ein Mikrofon gekauft und ich musste immer mit diesem Mikrofon, bin ich da immer rumgerannt und so. Also ja, ich habe das irgendwie, ich wusste irgendwas Bühnenmäßiges, ne? Aber ich habe ja ganz lange gedacht, ich möchte Schauspielerin werden. Mhm. Ich habe auch so Theater-AG gemacht oder Theaterschauspielerin, ne? Also irgendwas in diese Richtung Bühne. Ich habe auch immer Hauptrollen gespielt, ich konnte mir voll gut Text merken. Und so. Also alles, was ich jetzt immer noch so drin habe und immer noch für meinen Beruf brauche. Ja.
Dann kam ja aber bei dir irgendwann dieser Moment dazu und ich glaube, den hat jeder. Ich habe das auch gehabt mit meinem kleinen Kassettenrekorder zu Hause, dass man sich kurz denkt, vielleicht kann ich ja singen, vielleicht hört sich meine Stimme krass an. Und dann nimmt man so mit dem Kassettenrekorder einmal so I Keep On Falling auf und man singt es und hört sich das so an und denkt so, kann ich, habe ich eine gute Stimme? Und bei 99% der Menschen ist es dann so, nein, aber bei dir ist es ja, und das hört man gerade auch, ich habe den Nachruf jetzt ja schon ein paar Mal von meiner Kollegin Doris gehört und trotzdem immer, wenn dieser AfD-Song kommt, ich finde, der ist einfach auch musikal, also inhaltlich, ja, aber das ist auch musikalisch ein Song, wo ich immer noch komme, Gänsehaut, Tränen in die Augen, weil der so krass gesungen ist.
Findest du, er ist einmal gesungen, also halt einmal gesungen, kurz vor die Kamera gesetzt und gesungen, ja, also ich finde den in vielen Sachen total schlecht, ne, ich denke so, boah, nein, der hätte besser singen können, so. Aber darum ging es ja nicht, es ging ja gar nicht
zu singen. Also ich finde dafür, dass es in dem Song ja gar nicht darum ging, zu singen, ist er einfach trotzdem so gesungen, dass er mir immer wieder einfach so unter die Haut geht, weil er so gesungen ist.
Und, oh, danke.
Wann war bei dir der Moment, dass du gemerkt hast, ich kann singen und ich kann besser singen als alle anderen oder viele andere?
Ja, mein ganzes Leben lang, ne? Also ich habe wirklich schon auch im Kindergarten mit Freundinnen so Sachen zu Hause aufgenommen. Wir haben dann irgendwie auch so Songs geschrieben, aber ohne Musik. Mhm. Wir haben einfach nur so und dann haben wir irgendwas gerappt und dann haben wir eine Melodie danach gesungen, weißt du? Und so mit so Texten, die wir nicht mögen aus dem Kindergarten und so. Sowas habe ich gemacht. Dann habe ich ganz früh auch angefangen, Karaoke zu singen. Wie gesagt, schon mit 9 irgendwie im Urlaub auf der Bühne gestanden. Und mit dem Karaoke, das war, glaube ich, das war die Erfahrung, wo ich dann wusste, dass ich irgendwie das weitermachen muss. Weil erst habe ich das nur so für mich gemacht, dann hat meine Freundin zugehört und meinte, boah, voll schöne Stimme und so. Und dann gab es mal so eine Karaoke-Nacht im Jugendhaus, wo wirklich Publikum auch dazu kommen konnte. Und dann habe ich, glaube ich, My Immortal gesungen von Evanescence. Und da haben mehrere Leute geweint im Publikum und kamen danach zu mir und meinten, oh, das war so berührend und so, ob ich schon mal drüber nachgedacht habe, Sängerin zu werden. Und ich glaube, da so habe ich dann gedacht, okay, oh ja, ne? Und kurze Zeit später hat mich ja dann der Joe schon angesprochen, ob ich dann nicht in der Schülerband singen will, weil sie noch eine Sängerin brauchen, ne? Und dann dachte ich, okay, ne? Aber das ist crazy, weil die ersten Male, die ich auf der Bühne stand, war ich gar nicht so, wie ich jetzt heute bin auf der Bühne. So scheißegal, einfach hinstellen und jo, einfach locker mit dem Publikum reden und easy bewegen und ich fühle mich total und selbstbewusst und so war ich gar nicht. Ich war so auf die Bühne kommen, ans Mikrofon stellen, Konzentration, singen, alles klar, danke. Und nächster Song heißt so und so, weißt du? Ja. Also so war ich früher. Ich musste da auch erst reinwachsen in diese Rolle und so. Auch wenn ich das von meiner Familie immer cool konnte und im Urlaub auf der Bühne und yeah und so. Aber als es dann wirklich wahr wurde und ich dann wirklich Sängerin einer Band war, da musste ich erstmal in die Rolle reinwachsen. Und es war auch ganz, am Anfang von Jennifer Rostock war es auch noch so. Irgendwann habe ich gesagt am Anfang, nee, ich sag gar nichts auf der Bühne, das ist nicht mein Ding und so. Dann musste das unser Gitarrist machen.
Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Ja, krass. crazy.
Du wolltest einfach, ja.
Ich wollte so understatement-mäßig, glaube ich. Irgendwie dachte ich, das wäre mega cool, wenn ich einfach nur singe und sonst gar nichts
Kunst
sage.
Steht für sich.
Und so, genau. Und, wer ist die so mysteriummäßig, ne? Wer ist sie wohl? Und sie gibt gar nichts von sich preis und bla, bla. Und irgendwann habe ich einmal, glaube ich, einen Witz gemacht und alle haben sich weggebogen und ich dachte so, okay, also
Moment mal.
Ich scheine ja wohl auch einen Humor zu haben. Das probiere ich noch mal. So.
Wieso ist es so, dass, ich glaube, es ist schon, also meine Frage impliziert schon so ein bisschen die Antwort, aber ich habe schon das Gefühl, dass wenn Männer in den Raum kommen, dass sie sich mehr zutrauen. Und bei Frauen, die müssen erst 3-mal und 5-mal von außen hören, das ist wirklich so und es ist jetzt wirklich so. Und dann irgendwann ist es, naja, vielleicht bin ich ja doch ganz lustig. Ein Mann betritt oft einen Raum und ist so, na, selbstverständlich bin ich lustig. Wieso, woher kommt diese Big Dick Energy und wieso haben Frauen diese Big Dick Energy?
Naja, Männer kriegen diese Big Dick Energy ja schon von Kindesbeinen irgendwie rein, oder? Mit der Brust irgendwie reingeimpft.
Ja.
Wir Mädels wachsen ja schon immer noch damit auf, irgendwie ruhig und bescheiden zu sein, ordentlich am Tisch zu sitzen und sich jetzt nicht laut zu äußern und sowas. Ne? Also ich habe diese Erziehung auch noch von meiner Mama mitbekommen. Ne? Deswegen, mich wundert das nicht. Aber ich musste mich schon immer sehr behaupten in der Schule, weil alle Jungs haben ja Mädchen für irgendwas diskriminiert. Mhm. Ne? Hattest du zu große Brüste? Hattest du zu kleine Brüste? Hast du lange Haare, kurze Haare? Hast du eine große Nase? Hast du eine kleine? Also es ist ja total scheißegal. Jedes Mädchen wurde ja in der Schule für irgendetwas gemobbt. Ne? Bei mir war es Brett mit Warzen und Giraffe, weil ich einen ziemlich langen Hals habe. Und das habe ich mir nicht gefallen lassen. Nie. Ich war immer groß und habe dann immer irgendwie was Dummes zurückgesagt, was mir eingefallen ist. Und das ging meistens immer schon unter die Gürtellinie. Und dann war immer so, okay, wenn man der Jennifer was sagt, dann sagt die halt was zurück, habe ich nicht so Bock drauf. Und dann hat das auch schnell aufgehört.
Es gibt diesen Spruch, man wird nicht berühmt oder man geht nicht in die Öffentlichkeit für die Welt, sondern für die 5 Leute im Dorf, die scheiße zu einem waren. Und man denkt auch noch an die später irgendwann. Und also mir geht das so, ich komme auch aus einem Kaff, ich bin auch ein Kaffkind und ich fand
das. Wo kommst du her?
Aus Süddeutschland, aus wirklich im Nirgendwo zwischen Stuttgart und Nürnberg und nirgendwo. Und mir ging es schon immer so, dass ich mich da nicht wohlgefühlt habe, was komisch war, weil das mein Zuhause war und ich hatte eine gute Familie. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwas Schlimmes zu Hause erlebt habe, aber diese Dorfstruktur, die fand ich so schrecklich. Und ich wurde auch, also dann habe ich mit Typen geschlafen, dann war ich die Dorfschlampe.
Ich doch auch. Was kannst du dir ja vorstellen? Schwarzes Loch war mein Spitzname.
Ja, und bei uns war es wirklich auch so richtig, also so am 1. Mai Plakate an die Hauswand gehangen. Also
oh mein Gott.
Dinge, wo ich mir heute denke, wie schrecklich das war. Und ich weiß aber, dass ich schon, bevor diese Sachen passiert sind, im Urlaub immer, ich habe schon mit 3, 4 zu meiner Mutter im Urlaub gesagt, ich bleib hier, ich komme nicht mehr mit heim. Was? Weil ich das einengend da fand und schrecklich da fand. Und ich finde, dass diese Dorfstrukturen wirklich, also ich kann das auch gar nicht verstehen. Es gibt ja dann irgendwie so Künstler wie zum Beispiel Materia oder so, die haben zu ihrer Heimat, gut, ich meine, es ist auch ein Rostock groß geworden, glaube ich nochmal was anderes.
Nochmal was anderes, glaube ich auch.
Aber
Feine Sahne Fischeli, die sind auch nicht in Rostock groß geworden. Die haben trotzdem eine andere Beziehung, ne? Aber ich schaff's nicht. Ich schaff das leider nicht. Ich kann es leider nicht.
Du schaffst es nicht, weil das wäre jetzt meine Frage gewesen, die echt lange gedauert hat. Aber
nee, super, ich finde das toll, wenn du was von dir erzählst auf jeden Fall.
Ich krieg's irgendwie nicht hin, auch jetzt nicht, meinen Frieden damit zu machen. Und das ist immer noch so, dass wenn manche Sachen beruflich klappen, dass ich mir denke, na seht ihr, ich krieg das nicht hin, mich davon zu emanzipieren. Und ich hatte bei dir teilweise das Gefühl, dass du das, wenn du sagst, du wolltest dich wehren, du wolltest drüberstehen, dass du das, die Abstraktionsfähigkeit hattest, nämlich zu sagen, ihr seid klein, wenn ihr sowas macht und nicht ich.
Ja.
War das damals schon so oder hat sich das entwickelt schon?
Ich kann dir das nicht genau sagen, warum ich diese Stärke damals hatte. Und es ist auch scheiße, dass man diese Stärke braucht. Weil wenn du dieses Mädchen nicht bist und nicht halt irgendwie die Fähigkeit hast, so zack, was hinterherzuschieben. Und das hatte ich schon immer. Aber wenn du das nicht hast, dann ist auch scheiße. Ne? Dann sagst du nichts und dann wirst du immer dieses Opfer bleiben, nur weil diese Typen nichts anderes zu tun haben, als sich irgendwie über Mädchen lustig zu machen, bis sie sie süß finden.
Mhm.
Weißt du, so, ne? Aber ich weiß, also wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt, dass das nie bei mir so war und dass ich da irgendwie kein Problem damit hatte. Aber bei mir, also ich denke auch immer die ganze Zeit, schade, dass ich diese Struktur irgendwie nicht hatte, dass ich denke, geil, meine Heimat,
ja,
mein Zuhause, oh, ich fahre auf die Insel und dann fühle ich mich einfach wohl und geborgen und oh, es ist schön.
Das wäre ja ein romantisches Bild. Ich meine, du bist ja auch noch an einem Ort aufgewachsen, der ja wirklich für viele einfach so Urlaub ist und
ja,
so.
Ja, ja, und für aber viele du auch sehr romantisch,
genau,
romantisiert wird. Ne? Also das ist ja
aber
auch noch.
Du hast es bis heute nicht, dass du da hingehst und dir irgendwie nein denkst, so verträumte Bilder am Strand entlang laufen und hier in einem Wollpulli und ich meine Heimat.
Ja. Nee, und das hat natürlich auch was damit zu tun, klar, wie ich aufgewachsen bin, dass die Typen irgendwie scheiße zu mir waren, klar, aber das hat halt, wie gesagt, jeder, ich glaube, ich kenne niemanden, der in der Schule nicht gemobbt wurde für irgendetwas, ja.
Stimmt.
Also SchülerInnen sind einfach scheiße, was das angeht, aber da gibt's dann natürlich auch noch so Geschichten wie, mein Vater ist halt, meine Mutter, mein Vater haben sich getrennt und da war ich erst 5 und ich habe den dann nie wieder gesehen und der ist abgehauen mit meiner Mutters besten Freundin und so. Und das ist alles so, das sind alles so Geschichten. Dazu gehört auch noch weitaus mehr. Es gibt viele Sachen in meiner Kindheit, die sind einfach nicht cool gelaufen. Und die haben mich sehr doll geprägt und die sind auch schuld daran, dass ich Zinnowitz, Mecklenburg-Vorpommern, die Insel Usedom, dass ich das nicht als meine Heimat sehe, überhaupt nicht und noch nie gesehen habe. Also so wie du, ich habe mich da noch nie wohl gefühlt. Ich hatte noch nie ein heimatliches Gefühl. Allgemein ist Heimat irgendwie für mich was ganz anderes. Für mich sind Heimat so Menschen und Situationen, in denen ich mich wohlfühle. Ich habe gar nicht so eine Ortsgebundenheit. Ich könnte auch sofort übermorgen aus Berlin ausziehen. Weißt du, weil ich einfach, also nur von der Stadt her, ich habe einfach nicht so eine Verbundenheit zu irgendwas, eher zu Menschen halt. Und meine ganzen geliebten Menschen sind hier, also bin ich hier. So meine Struktur, mein Leben ist hier. Ja, es ist schade, dass wir das nicht haben. Und ich bin auch immer so, ich gucke dann auch auf Feine Sahne Fischfilet und bin auch so ein bisschen neidisch. Ich bin auch neidisch
da drauf. Ja, manchmal wäre das schön, dann so Familien an, kurz vor Weihnachten, wenn ich mir dann denke, die kommen da alle zurück und die ganzen Schulfreunde fallen ihnen um den Arm und
super.
Die Nachbarn haben Tränen
und die
in den
gehen
Augen
dahin,
vor Glück.
Die gehen dahin und spielen ein Konzert und die Leute feiern die total ab. Wir gehen dahin, wir spielen ein Konzert und die Leute sind not amused, weißt du? Also es ist auch, natürlich haben wir auch andere Konzerte da gespielt, ne? Eigene Konzerte gespielt, die super gelaufen sind und, ne? Aber wir spielen in Berlin vor den größten Zuschauern und in Mecklenburg-Vorpommern ist es einfach die kleinste Besucherzahl, die wir da immer bespielen. Das ist einfach so. Und das ist schade und es ist aber auch nicht zu ändern. Und deswegen, ich fühle mich nicht verbunden, die fühlen sich auch nicht verbunden, habe ich das Gefühl.
So,
und dann ist
gut.
Das aber auch okay, ne?
Deine Großeltern haben ja schon einfach, also wahrscheinlich durch dieses alleinerziehende Ding, dass da einfach Großeltern auch schon in dem Konzept eine Riesenrolle spielen. Also ich habe gerade ein Kind bekommen, ich weiß, wie abgefuckt anstrengend das selbst, wenn beide Partner noch da sind, ist. Aber wenn dann irgendwie eine Partnerin, Partner geht, es ist ja einfach krass. Und da sind deine Großeltern schon mit rein und haben eigentlich so eine Elternersatzrolle oder mit deiner Mutter dann natürlich so.
Meine Mutter war lange auch nicht da, weil die krank war. Die ist dadurch, dass wir sehr wenig Geld hatten, dadurch, dass mein Vater gegangen ist, meine Mutter so sitzen lassen hat, der auch nichts bezahlt hat und so weiter. Und dann sind wir sehr, sehr in die Bredouille gekommen. Und meine Mutter hat dann nichts mehr gegessen, hat sich so in eine Magersucht reinmanövriert, sehr lange gebraucht, um da wieder rauszukommen. Und meine Mutter hat 3 Jobs gehabt, teilweise 4 Jobs, keinen richtigen Job, alles 400-Euro-Jobs. Und wir hatten trotzdem nur 50 Mark im Monat, um uns beide irgendwie über Wasser zu halten. Und hat meine Mutter halt immer nichts gegessen. Ne? Und deswegen habe ich sowieso alle Sommer bei meinen Großeltern verbracht. Und das waren ja damals noch 6 bis 8 Wochen Sommerferien. Das war krass. Da war ja auch Zeit noch was ganz anderes. Jeder Tag war so lang wie eine Woche. Und das war die schönste Zeit. Das war so die Zeit, wo ich halt Kind sein konnte bei meinen Großeltern. Ne? Und wo ich wirklich Baumhäuser gebaut, Fahrradtouren gemacht, mit den Jungs auf dem Spielplatz gewesen. Und so. Da waren auch nur Jungs in der Gartenanlage und so. Ich nur mit Jungs gespielt und so. Und das war so eine Zeit, da war ich unbeschwert. Da war ich wirklich glücklich so und hatte keine Verantwortung. Sonst hatte ich auch immer das Gefühl, ich hätte Verantwortung so ein bisschen für meine Mama auch, wenn es der schlecht geht. Mhm. Mütter denken dann immer, oder meine Mutter hat gedacht, ich habe das alles nicht mitbekommen. Aber natürlich habe ich das alles mitbekommen. Ne? Es war anders, als sie gedacht hat. Ich war auch immer schon sehr feinfühlig und so. Und
Wie ist es heute? Deine Mutter lebt jetzt ja nicht in einer Wohnung hier in Berlin und ist auch da weggezogen, sondern ist noch da.
lebt in der Wohnung, wo wir damals auch gelebt haben, ja, wo meine Großeltern auch schon gelebt haben. Und ja, das war mein Drei-Generationen-Haushalt zwischendurch auch. Und da kommt sie nicht so richtig weg. Nee, sie mag die Ostsee sehr gerne. Und ja, seit die da hingezogen ist, also die ist ja auch in Thüringen geboren, sie sind dann irgendwann da hingezogen, weil meine Großeltern eine Gaststätte da arbeiten wollten und so. Und genau, und seitdem kommt sie da auch nicht mehr weg. Aber sie weiß natürlich, bald ist es soweit. Es gibt kein Zurück. Nee, ihr Freund kommt ursprünglich auch aus Berlin und der hat hier 2 Kinder, 3 Enkelkinder. Ja, irgendwann ist es soweit. Ne? Was sollen sie denn da noch da oben, wenn alle in Berlin sind? Ne? Und dann weiß er aber auch, na, sie will dann ganz an den Rand und so und da muss Wasser da sein und so. Aber sie muss, also wenn sie dann in Rente geht. Jetzt wird sie dieses Jahr 60, so lange dauert es nicht mehr.
Im Nachruf von Doris hat man das gerade schon so ein bisschen durchgehört, dass du schon auch so eine heimelige Seite hast. Ich finde, das sieht man auch in deinen Insta-Stories, dass du dann so, neulich hast du erzählt, ach, ich habe hier Sonne, ich habe eine Wohnung, ich bin auf die komische Idee gekommen, eine Wohnung in Nordseite zu nehmen. Ich habe nie Sonne in der Wohnung.
Nee.
So schlimm, es ist so schlimm. Und ich habe deine Insta-Story gesehen und die hat mich so getroffen. Und du saßt da so und hast die Sonne so, du konntest kaum deine Augen aufhalten, weil es so hell war in deiner Wohnung.
Oh Mann.
Und ich habe so dieses Gefühl, dass du eine Person bist, die wirklich so mit, dafür, dass du gerade sagst, ich habe mich da nie wirklich zu Hause gefühlt und dass zu Hause eher Menschen sind, finde ich, ist es total, ich habe das damals bei der Wohnungsführung gedacht mit Vis-a-vis, aber jetzt auch in deinen Insta-Stories, du hast so ein Gefühl für Gemütlichkeit und für so, zu Hause schaffen, selbst erschaffen. Bist du spießig zu Hause? Also müssen Leute bei dir zum Beispiel Schuhe ausziehen und so?
Ja, sicher. Also entschuldige mal bitte. Ja, ich bin schon eine Spießerin auf jeden Fall, was das angeht. Ne, man braucht dann schöne Vorhänge und bevor ich jemanden reinlasse, das ist auch ganz sauber, immer bei mir.
Und hast du Blumen oder gibt's irgendwie, gibt's noch so Sachen, also so die Hausträume, dass man sagt, ey, irgendwann kaufe ich mir diesen Staubsaugerherd, I don't know, gibt's so große Goals, wo du sagst, oder du kannst dir alles kaufen, was du willst.
Nee, also ich habe zum Beispiel, was ich mir noch nicht geleistet habe, ist dieser, wie heißt denn der, diese Küche, dieses Küchengerät, das alles macht.
Oh, Thermomix.
Ja, den hätte ich gern. Mir ein bisschen zu teuer irgendwie. Yes. Dafür muss ich schon wirklich viel Geld haben, dass ich sage, ich gebe für ein Küchengerät über 1000 Euro aus. Mhm. Bin ich noch nicht so weit, muss ich sagen. Na, aber dafür sich einen Föhn kaufen für 500 Euro, das geht.
Aber der ist wirklich gut.
Der ist aber wirklich gut, echt wirklich.
Ja.
Nee, aber das stimmt schon. Ich bin eine totale Spießerin, was mein Zuhause anbelangt. Es muss schon immer sehr, sehr sauber sein und so. Und ich könnte jetzt auch nicht mehr mit jemandem zusammenwohnen. Also das ist für mich auch ein Problem, weil ja immer so Sauberkeit, die Definition von Sauberkeit ist für jeden was anderes, ne? Und meine Definition, da möchte ich schon, dass wenn mit mir zusammengewohnt wird, dann wird auch meine Definition von Sauberkeit, die muss dann eingehalten werden.
Bist du eine Reinigungskraft oder bist du?
Ich habe eine Reinigungskraft auch, ja. Sogar einmal die Woche, obwohl einmal alle 2 Wochen wahrscheinlich reichen würde, aber.
Ich verstehe das so.
Nee.
Reini.
Das geht nicht irgendwie. Und ich habe auch wirklich gar keinen Bock mehr. Ich sag's auch so, ich bin super froh, dass ich mir das leisten kann. Und ich weiß, dass es eine krass privilegierte Situation ist. Aber ich war auch immer froh, irgendwie Leuten Arbeit zu geben, die richtig Bock da drauf hatten und richtig zufrieden sind, dass sie das machen können. Ne? Also deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich denke, oh ja, ich darf es nicht sagen, ich habe eine Putzkraft und so. Weil manchmal ist das ja so, Leute wollen es nicht sagen, weil sie sich dann irgendwie, kannst du doch nicht mal hier deine Wohnung alleine sauber halten, weil ich habe auch nur 70 Quadratmeter oder so. Ne? Das ist ein totales Privileg, das weiß ich auch, aber ich nutze das einfach gerne, weil ich ungerne putze, aber es gerne sauber habe.
Ich finde, wenn man dich verfolgt und sieht, ich finde auch in manchen Bereichen überrascht es mich, wie unluxuriös und einfach auf dem Boden geblieben du dann so Sachen machst, wo ich mir denke, krass, da könnte sie jetzt irgendwie 1000 Stylistinnen und bla und Pipapo haben.
Ach so,
und
ja.
Hast du da nicht?
Nee.
Und bei solchen Sachen, finde ich, versteht man das aber total, weil man merkt, wenn man dir irgendwie eine Minute folgt, dass du halt ein Mensch bist, dem das zu Hause wichtig ist.
Ja.
Und ich finde, das sind einfach Prios setzen. Und klar, es gibt Leute, die können diese Prios gar nicht so setzen. Ich finde es auch gut, dass du das erwähnst, aber trotzdem finde ich es auch in Ordnung zu sagen, es gibt hier in Berlin zumindest echt viele Menschen, denen ist das, ich habe auch während des Studiums geputzt, ich fand das Hammer. Also
ja,
mir hat es immer Spaß gemacht.
Na klar.
Es war für mich ein guter Job, wo ich nebenher irgendwie meine Musik, Podcast hören konnte. Und es ist trotzdem dann am Ende so, dass man sich halt denkt, cool, der Benefit, den man dadurch hat, wenn man das mag, das kann ich total verstehen, dass man in eine saubere Wohnung kommt und so ein bisschen dieses
Ja, ist mir total wichtig, meine Wohnung. Ja, ich weiß auch nicht. Aber dann zum Beispiel, wenn ich einen TV-Auftritt habe oder so und dann so, ja, brauchen wir da jetzt irgendwie Make-up? Und ich denke so, ach, kann ich eigentlich selber machen. Ist jetzt auch nicht so wichtig, ne? Und Klamotten, nee, das mache ich schon. Ne? Das ist kein Problem, ne? Da lege ich dann irgendwie dann nicht so viel Wert drauf, weil ich denke, ja, keine Ahnung, das kann ich ja irgendwie selber machen. Das geht fix irgendwie. Das dauert irgendwie eine Stunde. Dann habe ich mich da angezogen und geschminkt. Easy, ne? Also, das stimmt schon, wie du sagst. Auf manche Sachen hat man einfach eine Priorität.
Wenn man dich so beobachtet, dann, ich sag jeden Satz so, aber ich beobachte dich so viel, weil ich finde es so spannend, wie du bist.
Du beobachtest
mich. Ja, ich schaue deine Insta-Stories an und ich denke mir die ganze Zeit, wie ist die, was macht die, was denkt die sich, weil ich da so viel von mir rausziehen kann, aber auch interessant finde. Und wo ich nicht durchsteige, ist dieses Ding, also ich verstehe es ein bisschen, aber dass du eigentlich so diese klassischen, du magst Handtaschen und Schmuck und du hast eine gute Stimme, du siehst mega gut aus. Das sind alles so Sachen, wo man sagen könnte, ist der easy way der Zahnarztgattin oder der Arztgattin I don't know, ich weiß es nicht.
Really? Nee, so war ich noch nie.
Ja, aber das Ding ist, wieso hast du das jemals überlegt, so zu sagen? Ich verstehe schon, wenn man dich kennt, dann versteht man sofort, so warst du nie. Aber das würde ja auch manchmal im Leben was, ich sage jetzt mal, nicht einfacher machen, aber so einen Partner in Crime zu haben, der jetzt auch gut Geld verdient.
Ja, aber da musste ich doch auch jemanden, ich habe ja kein Problem damit, jemanden zu treffen und dann ist er reich. Aber es ist nicht passiert.
Ja, das ist einfach nicht passiert.
Es ist einfach nicht passiert.
Weil ich habe manchmal, hat bei dir manchmal
fast... dagegen
weil ich hatte fast das Gefühl, dass du so ein bisschen sagst, nee, ich brauche das so gar nicht, ich will das auch nicht. Ich will mir was beweisen, dass ich das alles selbst schaffe.
Nee, es ist auch richtig schwierig. Ich finde zum Beispiel, also ich habe sehr, sehr viel Glück mit meinem Partner gehabt, weil ich habe das sehr oft in der Vergangenheit gehabt, dass, weil ich glaube, ich war immer eigentlich die Großverdienerin, sage ich mal, auch früher schon, weil dann die Männer irgendwie was noch studiert haben oder keine Ahnung was.
Und ich fand du schon so immer erfolgreich warst, dass es wenig Männer gibt.
Aber früher auch, wo man noch nicht so erfolgreich war oder so, dann war ich trotzdem in der Beziehung immer die, die am meisten verdient hat. Ich war auch mal mit einem Kripo-Beamten zusammen, da habe ich trotzdem mehr verdient. Weißt du, wie ich meine? Also das so... Und was soll ich eigentlich sagen? Ja, genau. Und ich finde, das ist für Männer manchmal richtig schwer. Also wir Frauen, wir kennen es irgendwie nicht anders in Anführungsstrichen. Dann so, na klar, und der Mann bringt Geld nach Hause und so. Ne? Und für die Männer ist es manchmal so schwer. Und es hat mich ganz, ganz viel Kraft in Beziehungen gekostet, dass ich diejenige bin, die mehr Geld hat. Weil die Männer das dann, wenn die sich das nicht leisten konnten, entweder ganz oft über ihre Verhältnisse leben, weil sie meinen, sie müssten dann mithalten können, oder halt eklig werden, weil sie sich in ihrem Ego getroffen fühlen, geschwächt fühlen als Mann, ne? Also weil der Mann ja der muss das Geld nach Hause bringen und so, das sind ja auch alles, dafür brauchen wir ja Feminismus. Und deswegen war es ganz oft in Beziehungen richtig immer ein Thema. Ne?
Das wollte ich gerade eigentlich mit der einfache Weg, also nicht der einfache Weg im Sinne von, du siehst doch gut aus, du musst doch nicht arbeiten, sondern dieses, es ist ja auch einfacher, jemand, ich sage jetzt mal, finanziell auf Augenhöhe zu haben, dass du diesen ganzen Hustle nicht hast, weil ich habe schon oft das Gefühl, dass Männer in ihrer Männlichkeit manchmal so lost sind. Einfach auch, also das hört sich jetzt an wie eine Entschuldigung, aber ich glaube schon, dass es crazy ist, wenn du aufwächst mit einem Männerbild, irgendwie von deinem Vater und Großvater vorgelebt bekommst, du musst der Verdiener der Familie sein.
Absolut.
Dann hast du den modernen Feminismus, der sagt, du musst das überhaupt nicht, du musst ganz anders sein. Und dann stehen plötzlich diese Männer da zwischen diesen Entscheidungen. Und ich glaube, dass Männer oft da zu Menschen werden, die sie eigentlich nicht sein wollen, weil sie ein bisschen überfordert sind mit, wie soll ich eigentlich sein, wie habe ich eigentlich zu sein. Ist es so ein bisschen, glaubst du, dass es wichtig ist, dass es Frauen wie dich gibt, die einfach in so einem Kontext aufklären? Also ich meine, du sagst es ja schon auch öffentlich, du redest da ja schon drüber und sagst so, ich kann mich noch vor ein paar Jahren, hast du glaube ich mal über eine Beziehung auch so gesprochen, dass ich dachte, cool, das höre ich gerade zum ersten Mal, dass jemand auch so offen drüber spricht und das auch einfach anspricht. Ist dir das wichtig, da Role Model zu sein und zu sagen, okay, schaut mal zu oder machst du einfach?
Ja, mach einfach, ne? Also Role Model ist halt immer so ein Ding, weißt du, ich krieg halt voll oft Fragen gestellt zu irgendwas, weil ich irgendwie in einem Nebensatz irgendwas gesagt habe oder ich war jetzt in einem Podcast und dann fragt nochmal jemand, du hast das und das gesagt und so. Und dann denke ich so, jetzt kam die Frage irgendwie dreimal, komm, dann beantworte ich es jetzt öffentlich und so, weil ich habe auch überhaupt kein Problem damit, über meine Beziehung zu sprechen, ne? Wenn ich jetzt nicht den Namen nennen muss und den ständig posten muss, weil das ist gar nicht mein Ding so. Ich möchte das privat halten, aber ich kann trotzdem ja darüber sprechen, weißt du? Und das irgendwie Leuten beantworten. Aber ich sehe mich jetzt irgendwie in keiner Rolle oder so, ne? Dass ich eine Vorbildfunktion habe, weil ich in der Öffentlichkeit stehe und Verantwortung habe, weil ich in der Öffentlichkeit stehe, das ist klar, die nehme ich auch an. So, deswegen spreche ich auch ganz oft über Sachen, die gerade irgendwie aktuell in den Medien sind oder so, und sage halt, meine Meinung ist das, vielleicht bringt es euch ja was. So, mhm. ne? Also die Verantwortung nehme ich an, aber ansonsten denke ich halt auch so, ich bin jetzt nicht dafür verantwortlich, irgendjemandem zu sagen, hey, ach, das wollte ich nochmal sagen, also ich bin eine starke, unabhängige Frau und ihr solltet das auch ja. und dann solltet ihr euch Männer suchen, die oder so. Das so bin ich nicht. Ich erzähle dann einfach so, so ist das bei mir gewesen, hilft euch das, cool, wenn nicht, dann geht mal woanders hin und schaut euch da was an, ist ja auch cool, ne?
Aber wobei ich schon beobachte, du hast es zum Beispiel bei deinem Albumtitel, also den so erklärt hast und erklärt hast, dass dieses Nackt auch emotional zu verstehen ist und dass es politisch ist und sozialkritisch ist, aber auch private Themen behandelt, wie ich glaube, du hast Kiffen und Polyamorie genannt, private Themen für dich. Das sind so zwei Triggerwörter, wo man natürlich sofort denkt oder wo, glaube ich, viele Menschen denken, ich kann dir nicht sagen, ob es außer irgendwie vielleicht so in den wilden 60ern mal jemand gab, die sich offen für Polyamorie ausgesprochen hat, beziehungsweise wenige, also sehr wenige. So wenige, dass ich sagen würde, du wirst sofort, wenn du sowas ansprichst, ein Stück weit zum Role Model, weil das so wenige sagen. Und ich frage mich aber, und ich glaube, da ist schon dahinter auch dieses, du sagst halt, ja, meine Güte, ich habe eine Reinigungskraft und ja, meine Güte, ich lebe so oder ich kiff mir einen rein und kann trotzdem noch stehen. Und also, wobei, da muss ich sagen, Shirin David macht das ja in letzter Zeit auch. Da war ich überrascht. Da habe ich es immer wieder so ein bisschen gehört in den Texten. Aber ansonsten könnte ich dir zum Beispiel beim Kiffen auch schon allein keine große Sängerin sagen in Deutschland.
Popsängerin vor allen Dingen.
Popsängerin, genau. Ja, also wirklich groß.
Im Rap auf jeden Fall ist das ja gang und gäbe so, ne? Aber im Pop ist das auf jeden Fall.
Ja, also ich würde auch im Rap sagen, okay, Shirin ist jetzt für mich auch eher Pop, aber selbst im Rap, große. Ja, okay. Aber so richtig in Shirins
ja, das stimmt.
Bist du so in deinem? Wenige und, ja. oder kaum.
Ja.
Und ich frage mich, warum.
Das will niemand. Niemand
man will das nicht sein.
Nee, man möchte das nicht sein. Man möchte das, glaube ich, nicht sein, weil dann viel auf einen zukommt. Ich kenne das ja auch schon. Ich ist ja nicht so, als wenn ich seit gestern kiffe, sondern ich kiffe, seit ich 13 bin. Und ich habe das auch schon immer gesagt. Immer.
Ja.
Auch egal in welchen Interviews oder so. Ich habe es schon immer gesagt. Und alle sind immer danach so, oh, sollen wir es rausschneiden? Ich weiß nicht, ob wir es rausschneiden. Könnte sein, dass wir es rausschneiden müssen.
Gesagt.
So, ne? Oh, und so. Ne? Ja. Und ich habe das Gefühl, jetzt, wo das so ein bisschen so, es könnte sein, dass es legal wird, dann sind jetzt sind ein paar mehr so, ach super, ja, weil ich kiffe auch. Ne? Dann ist ja super, weil wenn es jetzt legal wird, dann können wir es ja sagen. Nee, aber es wurde immer in Verbindung gebracht mit kein gutes Vorbild sein können.
Ja, und ich finde sogar, wenn man so diese Reaktion sieht, ich habe dich auch so in klassischen Fernsehinterviews gesehen, ich habe mal eine Insta-Story von Jasmina Kuhnke gesehen, die gesagt hat, Leute, ich bin schwarz, aber ihr habt doch kein Recht, den ganzen Tag in meine Scheiß-Stories zu sliden und irgendwelche Fragen zu stellen über Rassismus. Ihr habt nicht das Recht drauf, eine Antwort zu mir zu bekommen, nur weil ich schwarz bin. Das ist nicht mein Job. Mein Job, ich bin Autorin, ich bin Comedian und ich bin nicht dafür da, euch den ganzen Tag darüber aufzuklären, wie Rassismus funktioniert.
Richtig.
Und ich finde aber bei dir ist es so asozial nervig, wenn ich das sehe. Ich habe ein Tattoo. Es nervt mich für dich so krass mit, dass du sofort die Tattoo-Beauftragte von Deutschland so ein bisschen bist. Also wir haben gesehen, sie haben Tattoos, sie verstecken es ja auch nicht. Und deswegen haben wir jetzt das Recht darauf, alles über ihre Tattoos zu fragen. Was bedeutet das denn zum Beispiel? Das ist was. Und das ist ja schon so ein bisschen dieses Role-Model-Ding mit dem Tattoo. Aber auch mit Kiffen muss man sagen können, ich kiffe, ohne sich die ganze Zeit anzuhören, ach, du hast doch damals 1993 gesagt, du kiffst, dann hätte ich jetzt mal eine Frage zur aktuellen politischen Lage in Deutschland.
Das weil so passiert kommt's mir so, nicht.
Ja, aber mir kommt es jetzt, also so ist ein bisschen übertrieben,
aber
es kommt
so
mir so ein bisschen vor.
Ich habe halt viele so Schubladen, in die man mich reinstecken kann. Und je mehr ich davon preisgebe, umso mehr Schubladen gibt es halt, wo mich Leute reinstecken können. Das lieben Leute. Mhm. Das lieben sie. Sie hat Tätowierung, sie ist die Tätowierte. Weißt du? Sie kifft, sie ist die Kifferin.
Ja.
Und dazu gehören ja alles Vorurteile, die mit in dieser Schublade stecken. Ne? Und ich stecke in so vielen Schubladen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ne? Und eigentlich passe ich in keine so richtig rein. Ne? Ich bin ja nicht die Kifferin. Wenn ich die Kifferin wäre, dieses Bild von einer Kifferin, das wir haben, dann würde ich nicht wahrscheinlich nicht mit dir hier sitzen. Mhm. Dann wäre ich auch keine erfolgreiche Sängerin geworden.
Du hast heute eine Zitattafel von der Süddeutschen Zeitung geteilt auf Instagram und darauf stand, kaum etwas fördert den Hass bestimmter Männer wie eine Frau, die öffentlich ihre Meinung sagt. Der Mob hat System. Und ich merke schon, ich finde es total schwierig, weil natürlich gibt es sofort Leute, die sagen, oh, kann man nicht einfach auch mal eine Frau scheiße finden? Das hat doch nicht immer mit
systematischer
Ungleichbehandlung zu tun. Ja, I see that. Mhm. Aber ich würde trotzdem sagen, in ganz viel Ungleichbehandlung, der die Frauen passiert, ist immer sofort dieses Argument, nee, ich finde die nur scheiße.
Also, ja, ja, genau.
Ich bin jetzt hier nicht irgendwie.
Ja, ja. Ja, ja. Aber ich als Frau zum Beispiel, ich gucke 5000 Mal hin, ob ich eine Frau beschissen finde jetzt wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. Und ob das bei mir nicht auch internalisierte Misogynie ist. Und das sollten sich öfter einfach mal Männer fragen. Wir Frauen fragen uns das dann, weißt du? Ich frage, ja, finde ich die Frau jetzt trotzdem, finde ich die jetzt wirklich scheiße? Finde ich die Sängerin jetzt wirklich scheiße? Oder finde ich einfach nur kacke, dass die eine Sängerin ist, die auch gut singen kann? Und vielleicht triggert mich das irgendwie. Und das frage ich mich ständig, überall, wenn es Frauen anbelangt. Und leider müssen sich das Männer viel mehr fragen und sie tun es nicht. Und kommen immer mit diesem Argument, ja, aber kann man nicht mal, genauso wie du es gesagt hast. Aber sorry, deine Frage.
Ja, nee, es ist eigentlich bloß den Punkt einfach, ich glaube, es ist hier gerade einfach nur ein Gespräch, aber es ist ja auch gut, dass es das ist bei diesem Thema. Als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, war auch in meinem Umfeld, als ich so versucht habe, mehr über dich rauszufinden, wie die Leute dich auch finden, wie nehmen die dich wahr, da war ganz viel drin, wo ich mir dachte, wow, das ist so falsch, das ist so ein falsches Bild.
Und es dass ist so ich mir falsch. Aber auch irgendwann mal geschaffen habe, glaube ich.
Das glaube ich halt nicht.
Nee, glaubst du nicht?
Ich finde, das hört
na, 50-50 vielleicht. Also ich glaube, man hat sich so ein Bild auch irgendwie durch mal irgendwas geschaffen. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt im Nachruf ne, solche Sachen höre, wenn ich manchmal denke, ja, was hast du denn da gesagt?
Aber hey, ich habe die Situation ganz genauso wie du gehabt. Ich habe mal in einem Interview irgendwann gesagt, für mich ist es ein absolutes Kompliment, wenn mir Männer hinterherpfeifen an der Baustelle. Ich habe damit überhaupt kein Problem. What the fuck?
Ja.
Da war ich 19 oder ja, so, als ich das in einem Interview gesagt habe. Und deswegen habe ich das auch drin gelassen im Nachruf, weil ich dachte, wir können darüber sprechen.
Auf jeden Fall.
Ich finde es nämlich... Also ich finde es völlig in Ordnung, als Frau auch mal falsch zu liegen, auch mal Scheiße zu labern und zu sagen, hier lag ich einfach falsch. Ich würde sogar sagen, ich würde die Aussage von heute immer noch unterstreichen. Es war aber für mich damals so, ich habe Sexismus nicht so miterlebt damals. Mhm. Ich habe gerade mit Interviews angefangen und da war es so, wenn da mal jemand irgendwie unter einen Kommentar geschrieben hat, die würde ich gern ficken, dann war ich erstmal so, ja, okay, cool, kann ich verstehen. So, ich fick auch gerne. Nettes Kompliment, danke. Ja. Bis du irgendwann merkst, ach krass, hier wird gar nicht mehr über meine Arbeit gesprochen, sondern hier wird nur noch drüber gesprochen, die würde ich gerne mal ficken. Und plötzlich merkst du, dieser eine Spruch, es ist halt wie bei dem Tattoo. Diese eine Frage zum Tattoo ist okay, sind es aber plötzlich nur noch die Fragen zum Tattoo, dann ist es nicht mehr okay.
Und man muss ja auch wissen, ich bin ja irgendwie, wann haben wir angefangen, war ich 13 und als wir dann nach Berlin gezogen sind, 18, 19, ne, Plattenvertrag gehabt. Mhm. So. Und dann hast du da Interviews mit 18, 19. Ey, wir werden teilweise da noch, da hast du gesagt, dass, ey, wie lange ist es her? Wie lange ist das her?
Wie fucking lange ist es?
Länger als mein halbes fucking Leben. So, und da habe ich Äußerungen getätigt. Ja, da war ich auch noch keine Feministin. Ich war, bis ich 25 war, hatte ich gar nichts mit Feminismus zu tun. Null. Ich habe das total abgelehnt und so weiter.
Ich finde auch, da spielt immer noch dieser Fakt mit rein, den man ja auch als Frau haben soll. Das ist, man will auch die Coole sein. Man will kein Problem mit allem haben. Ich bin auch mit Jungs aufgewachsen. Dann hast du auch ganz viel Sexismus. Merkst du einfach gar nicht, weil du denkst, das ist doch normal, dass es so ist. Und es ist ja auch nicht so schlimm.
Ja.
Bis du irgendwann merkst, doch, eigentlich war es schon schlimm. Ja. Eigentlich ist es gar nicht cool. Und ich finde auch so eine Aussage, dass die Leute dann kommen und so ein bisschen immer in einem, das habe ich bei dir total gemerkt, die suchen den Fehler im Feminismus. Sie sagen, also da ist sie jetzt so, aber da damals hat sie noch das gemacht.
Damals hat sie das gesagt, genau. Und deswegen, aber wieso? Das meine ich halt, man hat sich das selber, man hat sich in dieses Nest gesetzt und dann hat man sich da einmal reingesetzt und dann kommst du da auch nicht mehr raus. Mhm. Da kannst du machen, was du willst. Die Leute werden dich so sehen und ich glaube, es ist halt, dass Leute ganz oft nur eine Chance Leuten geben und dann sehen die irgendwas, dann finde ich das scheiße und dann ist auch gut. Jetzt höre ich mir die Musik nicht mehr an, jetzt höre ich mir hier kein Interview mehr an, ist mir die Alte auch scheißegal. Was hat die da gesagt? Hast du mal gehört, was die da gesagt hat? Die geht für mich gar nicht.
Fertig. Aber das ist halt was, wo ich inzwischen denke, unsere Gesellschaft wird dadurch so ungesund, dass ich denken würde, ich würde mir für die Menschen, die das so verurteilen, wünschen, dass sie irgendwann lernen, okay, nur weil die mal irgendwie 2003 mal eine Aussage gemacht hat, die wirklich gar nicht klar geht, hat sie trotzdem heute ein Album rausgebracht oder ein Interview gegeben, das ich total interessant finde. Und ich finde schon, dass das wieder so ein typisches Ding ist, Frauen Kompetenz absprechen, weil sie mal einen Fehler machen, während Männer irgendwie nonstop Bullshit labern und man denkt sich, ach Mensch, ist ja süß, wie er damals ein bisschen falsch lag und so. Wo man sich bei einer Frau denkt, es ist null süß, man verurteilt sie und findet sie scheiße. Und ich habe bei dir total oft gemerkt, dass Leute aufgrund irgendwie einer Erfahrung oder einer Sache, die sie mal irgendwo gesehen haben, dann so ein Bild haben und dann ist es so.
Merkst du das? Aber ich kämpfe dann nicht dagegen an. Mhm. Also gar nicht. Ich denke auch manchmal, weil mich gibt es schon so lange, sage ich jetzt mal so. Und auch durch Jennifer Rostock, wir haben ja auch damals, wir galten ja auch als eine Band, die immer gesoffen hat.
Ja.
Ne? Dann kannst du eigentlich noch was anderes als deine Titten auf der Bühne zu zeigen. Niemand redet darüber, was ich auf der Bühne sage, aber ganz viele und lange Jahre wird darüber geredet, dass ich meine Brüste zeige. Ja. Aber nur einmal, ich habe es davor schon mal getan, als ich noch keine gemachten Brüste hatte, da ging es um das gleiche Thema und ich habe das gleiche ungefähr gesagt auf der Bühne und habe meine Brüste gezeigt. Da hat es niemanden interessiert. Ne? Also das sind immer so Sachen, man nimmt immer so einen Teil raus und dann baut man das irgendwie auf und dann sehen die Leute dich in einer Identität, die du halt nicht bist und so. Aber ich, für mich ist das vollkommen in Ordnung. Ich denke so, mir ist das Latte, weißt du, ich habe auch solche Sachen wie, keine Ahnung, Leute, mit denen ich früher befreundet war, dann haben die irgendwas gesagt. Ja, und das ist, dann finde ich die scheiße, dann entfolge ich denen. So, und das ist jetzt schon 10 Jahre her. Muss ich denen jetzt nochmal eine Chance geben, in Anführungsstrichen? Oder sage ich einfach, ja, komm, war mal gewesen. Ja. Ist doch okay. Ne? Vielleicht ist sie jetzt auch eine coole Frau, aber habe jetzt einfach nichts mit der zu tun und ich werde jetzt auch nicht irgendwie mehr die Nähe suchen. Und ich finde, da ist es halt auch so. Wenn Leute sich ein bestimmtes Bild gemacht haben und das sich immer wieder selber bestätigen wollen, dann machen die das. Und dann ist das auch okay, weil, weißt du, für mich gibt es keinen nach oben mehr. Das gab es nie und deswegen ist das total cool für mich, weil ich habe nicht sowas wie, ich will eine Number One Single, ich will ein Number One Album, ich will auf jeden Fall mal spielen mit dem oder das große Konzerte. So. Ich habe alles erreicht in meinem Leben, was ich erreichen wollte. Und alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus, weißt du? Und wenn jetzt irgendwie Leute kommen von früher und sagen, ey, früher fand ich dich kacke, aber jetzt finde ich dich geil, ist cool. Aber wenn mir Leute schreiben, ich entfolge dir jetzt, weil du über kulturelle Aneignung gesprochen hast, dann fuck you einfach. Dann geh doch. Ist mir Latte, wirklich.
Lass uns mal noch ein bisschen über deine Kunst reden. Ich fand diesen Moment total interessant, als du dich entschieden hast, ich weiß noch, wie du das damals verkündet hast, Jennifer Rostock macht jetzt immer Pause. Ich habe sogar damals irgendwie gedacht, dass es sich so nach wir hören für immer auf anhört. Also vielleicht habe ich das damals irgendwie falsch verstanden, aber hast du Angst gehabt oder so den Gedanken gehabt, jetzt gehe ich mal raus so völlig und mach, also ich habe in dem Moment gedacht, oh Gott, hoffentlich geht die jetzt nicht nach Fuerteventura, macht ein Surfcamp auf, weil daher würde ich dich auch total sehen.
Ja.
Und so dieses Fuck-off Deutschland, also das, was du mit deiner Heimatstadt hattest, auch vielleicht mit Berlin.
Voll.
Und nie wieder eine Sekunde dran verschwenden, Musik oder Kunst zu machen. War dir klar, dass du irgendwie zurückkommen wirst? Oder hätte das wirklich in dem Moment passieren können, dass du sagst, ich bin offen für alles und wenn das passiert, dann gebe ich mich völlig dem hin?
Nee, ich hatte schon, wann haben wir aufgehört? 2018, ne, haben wir aufgehört. Und mit 25, also vor 10 Jahren, habe ich schon das Bedürfnis gehabt, ein Soloprojekt zu machen. Und dann war aber, es war halt, lief gut mit Jennifer Rostock, zu gut. Ja. Und wir haben die ganze Zeit zu tun gehabt. Und deswegen habe ich kein Soloprojekt gemacht, weil das schwierig ist, irgendwo dazwischen zu quetschen. Das dauert 2-3 Jahre, bis du ein Album gemacht hast. Das geht einfach nicht anders. Wer es schneller hinkriegt, der ist nicht dabei, währenddessen die Songs geschrieben werden. Ganz einfach. Schneller geht's nicht. Und das wusste ich schon mit 25, dass ich das machen will. Und dann war aber Jennifer Rostock vorbei und dann war ich so exhausted. Ich war wirklich erstmal ein bisschen drüber. So, ich will jetzt nicht schon wieder Musik machen, sofort. Ich will erstmal was anderes machen.
Was hast du gemacht?
Na, dann habe ich mich erstmal um so Firmen gekümmert, die immer noch nicht rausgekommen sind.
Das ist
daran
so,
merkt
dieses,
man auch.
Das ist wirklich ein. Das, ich verstehe schon, dass es das Business ist, aber dieses, da ist ganz viel zu tun. Ich kann noch nicht drüber reden. Das
nee,
ist
aber ich, guck mal, weißt du, alleine schon, wenn hier im Nachruf so Modedesignerin, dann denke ich so, pff, habt ihr noch gar nichts rausgebracht. Bitte, 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 bitte. Das ist mir so unangenehm. Seit 1,5 Jahren sage ich, hey, da kommen Klamotten raus. Sind Klamotten rausgekommen?
So,
nein.
Ja gut, aber man versteht ja, aus welchen Gründen die nicht rausgekommen sind.
Ja, aus welchen Gründen denn?
Corona, oder?
Naja, wenn es mal so wäre, ja.
Ach so, okay, ich habe das völlig falsch verstanden.
Aber es ist schön, wenn du das so denkst, dann denken das vielleicht auch alle anderen Leute, dann bin ich fein raus, dann muss ich das gar nicht mehr erklären. Das ist doch super.
Also du willst du es erklären oder nicht? Der Blick zur Managerin.
Na, weil sie so lacht.
Nee.
Ach, ich kann, ich muss das irgendwann nochmal richtig erklären einfach, aber es ist schwer, Klamotten zu machen. Es ist sehr schwer und ich habe das so nicht erwartet, weil ich war jahrelang auch für Merchandise zuständig und so, was vollkommen anderes ist. Es haben so viele Sachen nicht geklappt. Ich glaube, ich habe jeden Fehler gemacht und bei mir ist alles schlimm angekommen. Also jeder Step war irgendwie, nein,
so nicht,
nein, nein. Ne, und jetzt ist es dann auch, wenn es rauskommen wird, hoffentlich dieses Jahr, hey, wir kreuzen mal alle unsere Finger und klopfen auf Holz und alles, dann ist es natürlich trotzdem nicht zu 100% das, was ich mir vorgestellt hatte. So läuft's. So läuft Mode. Leute, wenn ihr auch Mode machen wollt, überlegt euch das nochmal. Ist eine schwierige Angelegenheit auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich mich halt lange um diese Sachen gekümmert. Lange. Also wir haben im April aufgehört und im Dezember habe ich gesagt, okay,
Ich habe schon wieder Bock auf Mucke machen.
Also das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich finde für das, dass es so ein groß angekündigtes, ich hatte schon fast so Sabbatical-Vibes bei dir. Ich habe dich schon irgendwo gesehen, hier Südindien, Yoga-Retreat.
Oh, geil, ey.
Irgendwas,
das
keine Ahnung.
Das hätte ich mal machen sollen. Anstatt mein ganzes
wieso
Geld in diese scheiß Firmen zu
stecken. Scheiße, nochmal, wieso hast du das nicht gemacht?
Ich weiß auch nicht, ey. Warum habe ich es nicht gemacht? Falscher, warum habe ich es nicht gemacht? Ich hätte mal richtig ausrasten sollen. Mal, ja. Wirklich so Weltreise ja. Und so. Und wirklich Yoga-Retreat. Das hätte mir was gegeben. Naja, nee. Ich hatte voll Bock, was zu machen. So, ich bin so eine Macherin, ich könnte jetzt nicht ein Jahr wegfahren, obwohl ich das gerne machen würde, aber ich kann es einfach nicht. Ich denke so, was, ein Jahr nicht arbeiten, Leute, das geht aber nicht, ne? Komm irgendwie so aus einer Work-Hard-Familie irgendwie.
Du könntest jetzt ja aber, du hast ja auch schon so einen riesen Insta-Account, wenn ich deine Kooperationen und so sehe, du könntest ja einfach Instagrammerin sein und dir jetzt ein geiles Leben machen und,
nein. Könnte ich nicht, ne.
Okay,
das könnte ich nicht. Ich denke manchmal, was wäre. Leute, also jetzt hatte ich gerade mal Glück, heute hatte ich mal zwei Kooperationen, aber ansonsten, ich kriege ja nur beschissene Anfragen. Das ist ja wirklich, also das machen ja andere Leute, ne? Ekelhaft. Ich könnte ja. Sowas nicht. Ich könnte das nicht. Ich kann wirklich nur Sachen machen, die ich wirklich gut finde, selber nutze, ja? Auch wenn es Pornos sind. Ey, glotz mir so gerne Pornos an, gerne. Aber wenn jetzt irgend so eine Beauty-Fuck-Up-Marke kommt und ich irgendeine Scheiße bewerben soll und die sagen mir, kriegst 3.000 Euro für, dann kann ich es leider nicht machen, weil meine Idealvorstellung sieht anders aus und das geht einfach nicht. Also deswegen könnte ich es nicht sein. Ich könnte keine Influencerin sein.
Ich würde gerne ein bisschen mit dir noch über diese Business-Entscheidung reden, weil ich finde, du hast es auch schon immer wieder auf Instagram mal mit diesen Kooperationsanfragen, die auch sehr unprofessionell sind, immer wieder gestellt werden, obwohl du irgendwie freundlich einmal Nein sagst. Und da, finde ich, spricht dann eine andere Jennifer. Das ist dann wirklich, du hast dann auch ein Business-Gesicht, habe ich das Gefühl. Ja. Du bist dann auch so,
weil ich das nie selber machen würde, weißt du? Weil ich das nie selber machen würde. Weil ich, wenn ich eine Firma hätte, dann würde ich meine Leute, die für mich Werbung machen, ganz anders auswählen.
Ja.
Ganz anders anschreiben. Und da spricht eben die Business-Frau aus mir, wo ich denke, wie blöd seid ihr eigentlich? Mhm. Also wenn ihr schon Influencer-Marketing macht, dann macht's doch bitte richtig, ey. Also mit tollen Leuten, die einfach vom Herzen her, so eine Kim Host zum Beispiel. Mhm. Wie geil macht die Werbung? Wie geil macht die Werbung? So,
das ist so Wahnsinn.
Ich liebe sie. Weißt du, so müssen die Leute Werbung machen. Anders will ich's gar nicht mehr sehen, diese Scheiße.
Du machst das ist jetzt so das Insta-Ding, dass du das transparent machst in einer Welt, in der das Leute überhaupt nicht transparent machen, in einer Welt, in der man eigentlich lernt, Absagen still zu kommunizieren. Aber du machst das auch zum Beispiel bei dem Abgang von Deluxe Music, also das so öffentlich gemacht hast, als du gesagt hast, was dir da passiert ist, dachte ich mir so, krass, das tut mir so gut, das gerade zu hören, weil einem das ganz arg oft passiert, solche Situationen. Oh, ja. Also in diesem Ausmaß an Scheiße, wie es dir passiert ist, muss ich ehrlich sagen, habe ich das auch selten so gehört. Aber ich finde es trotzdem krass, dass du das sagst, weil es wäre natürlich, sage ich jetzt mal so vom Business-Gedanken her, vielleicht besser zu sagen, naja, egal, falls ihr mich wieder braucht, dann meldet euch einfach bei mir. Und dass du halt sagst, so Leute, die Bude wird jetzt hier einmal komplett abgebrannt, weil ihr habt hier Sachen mit mir gemacht, die gingen so gar nicht klar. Ist es eine Bauchentscheidung? Ist es eine Teamentscheidung? Ich meine, du hast ja trotzdem auch ein Team hinter dir. Wie kommt sowas und ist es bewusst oder muss das einfach raus?
Das ist nicht bewusst. Nee, das muss einfach raus. Also ich habe mich einfach ungerecht behandelt gefühlt, ne? Und wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, also ich meine trotzdem, weißt du, ich mache dann die Story und dann schreiben ja trotzdem Leute, willkommen in der Arbeitswelt. Ja, ich krieg auch nur 10 Euro die Stunde und so, ne? Das ist mir völlig klar, dass Leute das, manche das auch nicht verstehen, ne? Aber viele dann schreiben, was? 80 Euro die Sendung? Das ist doch nicht dein Ernst. Und ich sag, doch. Das ist, was es war, ne? Oder wenn man hat die Sendung einfach 6 Jahre, fast 7 Jahre habe ich die begleitet. Ich habe noch nicht mal ein Dankeschön bekommen. Ich habe noch nicht mal einen Strauß Blumen bekommen. Ich durfte noch nicht mal meine letzte Sendung abmoderieren. Ich durfte noch nicht mal sagen, das ist meine letzte Sendung. Es war so, ja, nächsten Monat dann. Und dann so, ach, übrigens. Und dann kam die ganze Scheiße. Und dann hatte ich keine letzte Sendung. Das war einfach dieser Abgang. Das hat mich so getroffen. Und ich habe mit so vielen Leuten geredet aus der Medienwelt. Gerade am Wochenende wieder. Man denkt immer von außen, oh, tolle Sendung, oh, schön da. Ah, die haben bestimmt ein tolles Team. Dann redst du mit den Leuten.
Vor allem auch, also ganz kurz da rein, wenn man das so von außen beobachtet hat, das hat sich für mich wirklich so angefühlt. Ich bin auch aus allen Wolken gefallen, als du die Facts erzählt hast und zum Beispiel erzählt hast, dass du 80 Euro die Sendung bekommst, weil man hatte das Gefühl, man sieht da irgendwie Jennifer, tolle Outfits, jede Woche neue Outfits, ganz viele Sendungen. Ja, genau. Und man hat das Gefühl, da ist ganz viel Geld und ganz viel Wertschätzung dahinter. Und hättest du das nicht öffentlich gemacht, hätte ich das auch weiter gedacht. Und ich hätte wahrscheinlich von diesem Arbeitgeber auch gedacht, dass die cool sind. Und ich glaube, dass das mit ein Problem ist in dem Business, dass ganz oft auch Arbeitgeber, die ihre Menschen scheiße behandeln, damit durchkommen, weil man als Arbeitnehmerin denkt, naja, das gehört sich jetzt nicht dazu sagen, dass sie eigentlich scheiße waren zu mir.
Muss man. Also ich finde, man muss das machen. Also klar, ich habe jetzt natürlich die Möglichkeit, das öffentlich zu machen und sonst. Aber ich habe, bevor ich es öffentlich gemacht habe, ich habe alles versucht, mit denen zu reden. Ich habe so eine lange E-Mail geschrieben. Ich habe nie eine Antwort auf diese E-Mail erhalten. Und da denke ich so, Leute, das geht echt nicht.
Und hast du nach deiner Story nochmal was von denen gehört?
Nein, das interessiert die einfach einen Scheißdreck. Mhm. Und das ist genau das, was ich meine. Man denkt immer von außen, oh, tolle Sendung und oh, das ist bestimmt ein tolles Team und so. Und dann fragst du diejenigen und das läuft immer scheiße. Mhm. Immer die Moderatoren, immer die, die vor der Kamera stehen. Ich habe so viele Freundinnen, die im Radio sind, im Fernsehen sind. Alle erzählen mir das Gleiche. Immer die, die vor der Kamera stehen, verdienen das wenigste Geld, müssen sich um alles selber kümmern, werden nicht gehört, können nicht in Schnitt, dürfen nicht sagen, was sie gut finden, was sie nicht gut finden. Wenn sie sagen, aber hier habe ich das, ach komm Baby, jetzt ist aber mal gut jetzt hier, lass uns mal unsere Arbeit machen.
Dass du vor der Kamera stehst.
Richtig, siehst doch gut aus, jetzt komm und so. Ne? Und das ist überall so, das ist richtig krass. Und dafür sagen es echt wenig Leute. Und das war mir ein Anliegen, obwohl ich wusste, dass ich Shit dafür bekomme und dann auch wirklich alle Zelte abbreche. Ey, don't give a fuck, ich will da nie wieder hin. Ich will nie wieder hin zu denen. Die haben so stark von mir profitiert, von dass ich die Sendung gemacht habe und ich die promotet habe und jede
meine ganzen Kontakte.
Fucking Woche. Ja, meine ganzen Kontakte. Warum sind denn da Leute hingekommen? Weil ich gesagt habe, hey, hast du Bock in die Sendung zu kommen? Aber komm, da müssen wir nicht drüber reden.
Da müssen wir wirklich nicht mehr drüber reden.
Das aber, ist schon lange her, aber trotzdem ist es immer noch so, mich triggert, merkst du ja auch, ne? Mich triggert das immer noch, weil ich das einfach unfair finde, weil ich es auch nicht schlimm finde, wenn man einfach mal sagt, Jennifer, danke für 6 Jahre. Vielen Dank, dass du uns da mit der Sendung auch so weitergebracht hast und we appreciate you.
Aber ich glaube, also dieses Danke hast du nicht bekommen, aber ich glaube, und deswegen habe ich diese Frage auch heute hier im Podcast gestellt, wenn man sich mit dir beschäftigt und ein Bild hat und sich überlegt, was bleibt denn von dir? Was ist denn so, wenn du jetzt wirklich sterben würdest, so was ist denn in einem Nachruf, was wäre da drin? Dann finde ich, sind es halt solche Geschichten. Es sind so Geschichten, wo du was transparent gemacht hast, was unsichtbar gewesen wäre, dich dadurch auch größer gemacht hast, indem du auf Sachen aufmerksam gemacht hast, wo andere sagen, ah nee, es ist mir jetzt irgendwie zu
Das schreiben mir auch echt ganz viele Leute, muss ich sagen. Wenn ich zum Beispiel sowas sage, wie, ey, am Sonntag ist ein Konzert und ich wollte nur mal ganz kurz sagen, Leute, in der Pandemie haben die ganzen Musiker in Bands kein Geld verdient und das sind jetzt wieder diejenigen, die nicht zögern und einfach sagen, ja, wir treten umsonst auf und wir spenden das ganze Geld. Da schreiben mir Leute, ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, es denkt da niemand dran. Und das muss man mal ganz kurz irgendwie sagen, damit die Leute das auch mehr appreciaten einfach. Ne? Dass so Konzerne kriegen die ganze Zeit immer Geld reingepumpt und wenn es dann irgendwas gibt, für was sie stehen können, sind sie so, naja, wir haben ja nicht umsonst die meiste Kohle, wir halten sie zusammen. Weißt du? Ja. Schlimm. Und deswegen finde ich auch, also ich würde mir total wünschen, dass mehr Leute in der Branche ein bisschen transparenter werden, aber die haben alle immer so ein bisschen Angst. Ja. Ne? Die habe ich halt nicht. Denke ich mal so, willst du nicht mehr mit mir zusammenarbeiten? Verpiss dich. Mir egal.
Hey, lass uns noch schnell, wir haben schon so leicht überzogen, aber ich hoffe, wir sind zeitlich noch so, dass... ja, okay, Jackpot. Ich würde noch schnell 8 Schlussfragen stellen, die ich allen Gästen stelle.
8 Schlussfragen?
Ja, schnelle Fragen.
Ganz kurz.
Schnelle Fragen sind es tatsächlich. Du kannst sie auch mit Ja, Nein oder Fast beantworten.
Okay, bin gespannt.
So, von welchem Traum hast du dich bereits verabschiedet?
Also ich habe alle meine Träume bis jetzt erreicht. Ich musste mich von keinem verabschieden bis jetzt.
Was kannst du besser als die meisten?
Singen, würde ich sagen.
Gibt es eine kindliche Abneigung, die du bis jetzt noch nicht überwunden hast?
Oh ja, Clowns und Spinnen.
Clowns im Sinne von so...
ich finde das einfach eklig, die sind ja nicht lustig.
Ja, okay.
Ich finde die ganz eklig. Clowns sind nichts...
Und saugst du Spinnen weg oder tötest du Spinnen?
Ich, neuerdings, ich spreche mit denen. Also ich gehe ganz nah an die ran, ich versuche mit denen irgendwie Kontakt zu halten.
Ja.
Und dann warte ich, bis mein Freund kommt und der muss sie dann rausbringen. Ich will sie auch nicht töten. Manchmal passiert es, kommt drauf an, aber meistens nicht.
Gibt es jemanden, bei dem du dich noch entschuldigen musst?
Nee, also ich bin krasser Entschuldigungsmensch. Mhm. Ich kann das sehr, sehr gut, wenn ich irgendwie Scheiße gebaut habe und das auch denke, mich zu entschuldigen, genauso wie Bitte und Danke sagen. Mhm. Das ist auch sowas, das würde ich mir so wünschen in unserer Gesellschaft, dass das irgendwie so... an der Tagesordnung wäre, dass sie alle das so leicht könnten. Ne? Mhm. Aber es ist immer so, es wird ein Fehler gemacht und dann ist man so, hallo, wer hat das gemacht? Ich hab nix, ich weiß nicht, nö. Anstatt sich jemand entschuldigt, ne? Das ist schwierig.
Gibt es einen Geruch aus deiner Kindheit, an den du dich so erinnerst? Oder so einen Geruch, wo du sagst, ey, wenn ich das rieche, muss jetzt auch nicht Kindheit sein, sondern vielleicht zu Hause oder so, und du sagst, ey, ah, das ist einfach für mich so ein ganz besonders toller Geruch.
Also fällt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts ein, aber immer wenn ich so an überhaupt so Gerüche denke, dann denke ich immer an meine Omas Essen. Meine Oma war ja Köchin und die hat ja den ganzen Tag gekocht quasi. Also so richtig so Thüringer Essen, weißt du? So richtig, ja genau, Klöße und Rotkraut und sowas. Ne? Aber früher auch noch so, da gab es auch noch so Hasenpfeffer, wo so Hasenblut drinne war und sowas alles. Also so richtig perverse Gerichte auf jeden Fall, ja.
Was sollen Leute über dich erzählen?
Oh, am besten nix, ey.
Ja, wirklich?
Ja, weiß ich nicht. Ich sag immer, wenn ich mir was wegwünschen könnte von meinem Leben, dann wäre es der Fame. Und das meine ich wirklich so. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und dass da Leute da sind. Aber sonst so weiß ich nicht so richtig, was ich mit Fame anfangen soll. Ich finde es so unwichtig und scheiße.
Aber manchmal, wenn ich jetzt so in eine Bar, in deine Lieblingsbar kommen würde und du bist nicht da und jemand sagt, hä, Jennifer, und dann sagt der Barmann, die Barfrau, die sagen irgendwas über dich. Gibt es da nicht sowas, dass du sagst, ich will, dass die mich lustig finden, ich will, dass die mich mögen, dass ich die Liebe bin, dass ich die bin, die was sagt, wenn es ungerecht wird oder I don't know.
Die Hengstin vielleicht, ja. Könnten sie sagen. Die Hengstin ist heute ja. Nicht da oder wie? Das ja, finde ich gut, oh, weil ich finde Hengstin alles so ein bisschen impliziert, was du gerade gesagt hast, finde ich.
Und letzte Frage, gibt's für dich so einen Spruch oder ein Lebensmotto oder irgendwas, wo du sagst, ey, das hat dir total geholfen, das ist so dein Mantra, das du anderen auch weitergeben würdest?
Das habe ich schon mal in einem anderen Podcast gesagt, mach dich frei, ist es für mich ganz viel von gesellschaftlichen Zwängen, von dem, was man selber manchmal denkt, von dem, was andere Leute von einem erwarten. Also einfach sich frei machen von diesem Ganzen, also versuchen, die Gedanken nur bei sich selber zu haben und zu überlegen, finde ich das gut?
Mhm.
Oder denke ich nur, dass ich das gut finden muss. Okay. So.
Jennifer Weiß, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir.
Nachruf auf mich. Nachruf auf mich ist ein Podcast von Zebra Audionet. Idee, Redaktion und Produktion Doris Hammerschmidt und Frank Busch, Medienproduktion München. Moderation und Redaktion Jule Lobo. Ausführende Produzentin Tina Jürgens. Anregungen und Feedback gerne an info@zebra-audio.net.
Nachruf auf mich.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.